Sie doch nicht so herum.
Über diese Ihre Antwort.
Sie sind doch Geschäftsführer.
Zwischenfallsabgeordneter.
Ich bitte doch um Ruhe. Ja.
Herzlich willkommen zum Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Daniel Hellmann und die heutige Folge ist etwas anders als unsere üblichen Folgen. Thematisch geht es um Fraktionen, aber anders als sonst gibt es nicht ein oder zwei Experten oder Expertinnen zu hören, sondern gleich 23. Es gibt also viel zu diesem Thema zu sagen, und zwar so viel, dass die Deutsche Vereinigung für Parlamentsfragen, das Institut für Parlamentarismusforschung und die Stiftung Wissenschaft und Demokratie anlässlich des 75. Geburtstags des Deutschen Bundestags zu einer Tagung ausschließlich zu diesem Thema eingeladen haben. Und genau aus dieser Tagung, die am 18. und 19. Oktober abgehalten wurde, speist sich diese Podcast-Folge. In dieser und der nächsten Folge werden also die Mitschnitte dieser Tagung inklusive Kaffeetassenklimpern zu hören sein. Natürlich nicht in ihrer originalen Länge, sondern thematisch geordnet und kommentiert. Und dass dies möglich ist, verdanken wir der DVPAL und dem Deutschen Bundestag, in dessen Räumlichkeiten wir die Veranstaltung stattfinden lassen konnten. Wir bedanken uns schon mal vorab bei allen, die persönlich an dieser Veranstaltung mitgewirkt haben und insbesondere bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Panels, die im Folgenden zu hören sein werden. In dieser ersten Folge wird es um die Stellung der Fraktionen in Deutschland, also ihre Funktionsweise und ihr organisatorisches Umfeld gehen. Und in der nächsten Folge schauen wir über den Tellerrand und schauen uns Fraktionen im internationalen Vergleich an. Nun aber, ohne weitere Vorrede, zum Inhalt der heutigen Folge: Fraktionen in Deutschland. Beginnen wir mit der Frage, was Fraktionen eigentlich sind. Rein formell sind sie Zusammenschlüsse von Abgeordneten im Parlament, meist gleicher Parteizugehörigkeit. Es gibt also eine SPD-Fraktion, eine Grünen-Fraktion und so weiter. Fraktionen genießen besondere Rechte im Bundestag. Üblicherweise steht zum Beispiel der stärksten Fraktion der Posten des Parlamentspräsidenten zu. Die Ausschussvorsitzendenposten werden entsprechend der Stärkereihenfolge der Fraktionen zugewiesen und die Ausschüsse werden spiegelbildlich zur Fraktionsstärke besetzt. Susanne Schüttemeier, Gründungsdirektorin des IPAL, betont daher gleich zum Auftakt die herausgehobene Stellung der Fraktionen.
Schon damals hat Winfried Stefani die Fraktionen die primären Organisationen des Parlamentsbetriebs genannt. Und inzwischen ist es gängige Münze, dass der Bundestag als Fraktionenparlament bezeichnet wird.
Dabei werden Fraktionen nicht im Grundgesetz erwähnt. Sie erhalten ihre verfassungsrechtliche Stellung vorrangig durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Horst Risse von der Humboldt-Universität zu Berlin und ehemaliger Direktor beim Deutschen Bundestag führt die Rechtsprechung dazu kurz aus.
Also dies vorausschickend beginne ich also zunächst mit der Feststellung, dass das Bundesverfassungsgericht die Fraktionen schon in seiner frühen Judikatur 1953 als ständige Eingliederungen der parlamentarischen Arbeit, Ende des Zitats, anerkannt hat. Es bezeichnete in ständiger Rechtsprechung die Fraktionen als, Zitat, notwendige Einrichtungen des Verfassungslebens. Das Bundesverfassungsgericht sieht die Fraktionen im Parlament als die Fortsetzung der Funktion der Parteien in der Gesellschaft. Wie diese bündeln und integrieren sie politische Strömungen in handlungsfähige Einheiten. Während die Parteien der staatsfreien gesellschaftlichen Sphäre zugeordnet sind, sind die Fraktionen Teil der verfassten Staatlichkeit. Daraus folgen Trennungsgebot und zugleich Abgrenzungsschwierigkeiten. Die Parteien haben keinen unmittelbaren Zugriff auf die Willensbildung der Fraktionen. Dem imperativen Mandat steht schon die Mandatsfreiheit des Abgeordneten entgegen, an der die Fraktionen teilhaben. Das Bundesverfassungsgericht leitet die verfassungsrechtliche Stellung der Fraktionen aus der Stellung der Abgeordneten her. Eigene Regelungen für die Fraktionen kennt der Wortlaut des Grundgesetzes nicht. Die Fraktionsbildung basiert auf der Assoziationsfreiheit der einzelnen Abgeordneten. Die politische Handlungsmacht der Fraktion ist erheblich größer als die Summe der Einflussmöglichkeiten ihrer einzelnen Mitglieder. Sie kann ihre Handlungsmacht aber nur nutzen, wenn ein Mindestmaß innerer Geschlossenheit gewährleistet ist. Das Assoziationsrecht hat damit zwei Seiten. Das Recht der Einzelnen, sich zusammenzuschließen, und der Anspruch des Zusammenschlusses auf solidarisches Verhalten der einzelnen Mitglieder.
Martin Morlock von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf weist darauf hin, dass es eigentlich merkwürdig ist, dass die Fraktionen dann doch so wenig Beachtung finden.
Ich glaube, spätestens mittlerweile wissen alle hier im Saal, nein, die Fraktionen sind, wie hieß das schöne Wort, die Arbeitseinheiten des Parlaments. Wenn das so ist, dann überrascht es aber den Juristen in mir, dass die Dogmatik das überhaupt gar nicht widerspiegelt. Herr Risse hat ja schön dargestellt, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Fraktionen sekundäre Größen sind, die ihre Rechte abgeleitet haben von den einzelnen Abgeordneten. Und die Fraktionen gibt es so gut wie nicht im Verfassungsrecht, und auch die Dogmatik hebt darauf nicht ab. Das ist in der Tat merkwürdig.
Wolfgang C., ehemaliger Direktor beim Deutschen Bundestag, sieht die zögerliche Anerkennung der Fraktionen eher kritisch.
Dass das Bundesverfassungsgericht nur mit großer Verlegenheit und sich winden mit der Zeit die Fraktionen angenommen und akzeptiert hat, erstmal notwendige Einrichtungen, das muss man überlegen, was notwendig heißt. Ja, eigentlich nicht, ja, wir haben ein Parlament, aber notwendigerweise müssen wir schon, so ein bisschen müssen wir ja Empirie auch gelten lassen. Und dann geht es über die Jahrzehnte immer weiter in dem sozusagen in der Akzeptanz, ja, aber immer noch nicht da, wo sie hingehören. Parlamente haben von der anderen Seite angefangen. Die sind nicht irgendwann da und dann bilden sich Fraktionen, sondern es bilden sich fraktionsartige, aus der Gesellschaft stammende Vereinigungen, Gruppierungen, Interessen, die sich dann, wenn man es schafft, Wahlen zu veranstalten, Vergleiche Paulskirche, dann dort auch zu Clubs oder Fraktionen oder, wie es so schön heißt im Angelsächsischen, Parliamentary Parties Vereinigungen, die heißen heute noch so. Gruppo Parlamentaria, wie auch immer. Die Begrifflichkeit von Fraktion, Frangere, Zerbrechen, setzt sozusagen falsch an. Ja, Weltschirmen, da ist das Parlament und da wird es zerbrochen in diese Parteiungen, so hießen die im 19. Jahrhundert, in dieser ganzen Parteienbrüderie, die damals guter Ton war. Und mit dem zusammen passt dann die Hypertrophierung des einzelnen Abgeordneten mit seinem Gewissen.
Fraktionen sind auch nicht mit Parteien gleichzusetzen, auch wenn es hier einige gewichtige Überschneidungen gibt, wie Alexandra Becker von der Heinrich-Heine-Universität erläutert.
Und dazu muss man sagen, faktisch stehen Fraktionen und Parteien natürlich in einer sehr engen funktionellen und personellen Verflechtung. Rechtlich sind Fraktionen und Partei aber zu trennen. Das ist der Satz, den auch Herr Risse in seiner Exegese der 166 Bände des Bundesverfassungsgerichts vorhin schon so gesagt hat. Und wenn man ehrlich ist, ist aus juristischer Perspektive damit das Wesentliche auch schon gesagt. Gleichwohl werden aber Parteien in der Öffentlichkeit, also Parteien und Fraktionen in der Öffentlichkeit als Einheit wahrgenommen. Die Erfolge und Misserfolge des einen werden auch dem anderen zugerechnet. Klar ist, deshalb müssen Parteien wie auch Fraktionen ihre Konkurrenzfähigkeit sichtbar vor dem Volk unter Beweis stellen. In diesem Wettstreit um die Wählergunst sind Partei und ihrer Fraktion allerdings unterschiedliche Wettbewerbsarenen zugewiesen, deren Spielregeln insbesondere dem Handeln der Fraktion zugunsten ihrer Partei rechtliche Grenzen setzen. Warum aber will der Jurist jetzt trennen, was der politische Prozess doch so schön zusammenfügt? Und der Trennungsgrund ist, wie so oft im Leben, das liebe Geld. Es wird strikt zwischen beiden unterschieden, um eben zu verhindern, dass Mittel der staatlichen Fraktionsfinanzierung an die Parteien weitergereicht werden. Verfassungsrechtlich lassen sich dafür zwei Anknüpfungspunkte identifizieren. Zum einen, haben wir vorhin auch schon gehört, die Fraktionen sind der organisierten Staatlichkeit eingefügt. Ihre Finanzierung ist eben wegen der durch sie erzielten Förderung der Arbeit im Parlament verfassungsrechtlich zulässig. Aus dem Finanzierungsgrund folgt aber auch zugleich eine Zweckbindung. Die Mittelüberlassung setzt nämlich eine Verwendung dieser Mittel eben genau für diese parlamentarischen Aufgaben voraus. Und zweitens ist auch noch die Chancengleichheit der Parteien einschlägig. Setzen nämlich die Fraktionen ihre Mittel in einer nicht aufgabengerechten Weise zugunsten ihrer Parteien ein, dann verschärft das bestehende Ungleichheiten im Parteienwettbewerb, und zwar insbesondere zulasten der nicht parlamentarisch vertretenen Parteien, und verfälscht so die Wettbewerbslage. Die Abgrenzung zwischen Fraktionsaufgaben und unzulässiger Parteiarbeit kann allerdings im Einzelfall durchaus schwierig werden. Und besonders problematisch, also wir haben vorhin schon ein paar Abgrenzungsproblemchen gesehen.
Dabei ist es sogar essentiell dafür, dass sich die Abgeordneten in die Gesellschaft vernetzen können, dass sie in Parteien aktiv sind, wie Werner Patzelt von der TU Dresden feststellt.
Wie vernetzen Fraktionen das zentrale politische Entscheidungssystem mit der Gesellschaft? Erstens sind es die politischen Parteien, denn was allzu viele leider allzu wenig wissen, ist, dass die meisten Abgeordneten, Parteiführer auf lokaler, regionaler und ab und zu sogar auf nationaler Ebene sind. Es ist die Rolle als Parteiführer, die es Abgeordneten ermöglicht, politische Macht der Regierung gegenüber oder der Administration gegenüber auszuüben und politische Führungsaufgaben in die Gesellschaft hinein wahrzunehmen. Und natürlich ist es die Tätigkeit eines Abgeordneten als regionaler Parteiführer oder als lokaler Parteiführer, welche ihn dazu ermuntert und anhält dazu, intensive Wahlkreisarbeit zu leisten, um durch die Wahlkreisarbeit selbst das zentrale politische System mit der Gesellschaft, mit ihren Unternehmen, mit ihren Vereinen und so weiter zu vernetzen. Und an dieser Stelle merkt man schon zwei Probleme. Problem Nummer eins, wenn man auf die glorreiche Idee kommt, eine saubere Lösung hinzubekommen, indem man Amt, Parteiamt und parlamentarisches Mandat trennt, dann stiftet man eine neue Stelle, wo Vernetzung überhaupt erst kunstvoll gestiftet werden muss, wo sie aus der Praxis, aus der erfahrungsgesättigten Praxis des Parlamentarismus heraus immer schon entsteht.
Nun sind Fraktionen also wichtige, wenn auch verfassungsrechtlich nur zögerlich anerkannte und möglicherweise falsch benannte Institutionen, wie Wolfgang C. ausführte. Aber wie kann man sich nun deren Arbeit praktisch vorstellen? Auf diese Frage hatten die Teilnehmer verschiedene Antworten parat und Danny Schindler, Direktor am Institut für Parlamentarismusforschung, bringt folgendes Bild mit.
Liebe Abgeordnete, liebe Gäste, Fraktionen, das haben wir eingangs bereits gehört, sind zentrale Wirkungseinheiten im Parlament. Sie sind dabei aber keine Abstimmungsmaschinen, sondern große Informationsverarbeitungsmaschinen. Sie sind auch keine monolithischen Blöcke, sondern eben binnenplurale Gebilde. Oder wie mir eine Abgeordnete mal sagte, große Hühnerhaufen. Und doch haben diese großen Hühnerhaufen, und ich bitte das nicht despektierlich zu verstehen, wesentlich beigetragen zur Stabilität und Prosperität dieses Landes nach 1949.
Auf dieses Bild geht dann auch Werner Jann von der Universität Potsdam ein und bringt ein Gegenbild mit.
Wir haben ja vorhin gehört, Fraktionen sind als Hühnerhof bezeichnet worden. Was ist denn das Gegenteil von Hühnerhof? Ja, das ist eine Bürokratie, nicht? Eisernes Gehäuse und so weiter. Und aus meiner Sicht sind unsere Fraktionen viel mehr Bürokratien.
Also Legebatterie statt Hühnerhof.
Ja, nicht nur. Also ja, könnte sein. Es ist noch hierarchischer, glaube ich. Also wie gesagt, ich spitze zu. Aber also ich sehe unsere Fraktionen viel mehr als Bürokratien, denn als Hühnerhof. Und also damit Sie mich nicht falsch, ich finde das toll. Also ich weiß, ohne Bürokratien geht es nicht. Sie sind unverzichtbar.
Man kann also, je nachdem, welchen Blickwinkel man anlegt, Fraktionen eher als etwas aufgeregte, lose Zusammenschlüsse oder als streng durchhierarchisierte Problemlösungsmaschinen sehen. Und je nach Perspektive trifft auf die ein oder andere Art sicherlich auch beides zu. Aus der persönlichen Sicht der Abgeordneten trägt Konstantin Kuhle, Bundestagsabgeordneter von der FDP, Folgendes über seine Sicht auf die Fraktion vor.
Also was ist für mich meine Fraktion? Was ist sie? Und mir sind drei Punkte eingefallen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ist Heimat, sie ist Argument und sie ist Kristallisationspunkt. Sie ist meine Heimat, weil ich mich ein Stück weit, nicht immer, aber ein Stück weit sicherer und geborgener fühle als außerhalb der Fraktion. Ich kann nämlich mit Gleichgesinnten abklopfen, wie so meine Möglichkeiten sind, ne? Wie so die Berichterstatterrunden, wie weit ich da gehen kann und so. Und ich habe sozusagen natürlich dort Leute, die politisch ähnlich ticken wie ich. Also das ist sozusagen mein Tribe, würde man sozusagen, glaube ich, sagen.
Ein Rudel.
Ja, ja, genau, Rudel, ganz genau. Und das ist sozusagen für mich die Fraktion. Die Fraktion ist Kristallisationspunkt, weil vor der Fraktionssitzung in der Sitzungswoche sehr vieles unklar und nach der Fraktionssitzung in der Sitzungswoche sehr vieles klar ist. Wird ein bestimmtes Gesetz auf die Tagesordnung gesetzt? Ja oder nein? Stimmt die FDP, SPD, CDU, CSU, Grünen Fraktion dem jetzt zu oder muss nochmal nachverhandelt werden? Wählen wir entsprechende Personen, Verfassungsrichter, Datenschutzbeauftragte, wir wählen ja mehr Leute, wird auch immer mehr sozusagen, ne, wen das Parlament so direkt wählt. Wählen wir den nun mit oder nicht? Hat der einen guten Eindruck gemacht oder einen schlechten? Und deswegen arbeitet man sozusagen, als Abgeordneter arbeitet man von Montagmorgen bis Dienstag 15 Uhr ganz anders als ab Dienstag 19 Uhr. Also das fühlt sich auch ganz anders an. Also wenn sozusagen wenn die Fraktionssitzung geschafft ist, dann hat man einen komplett anderen Modus. Dann kommt als nächstes der Modus Ausschuss und dann kommt der Modus Plenum. Für mich hat die Woche drei Kristallisationspunkte, Fraktion, Ausschuss und Plenum, aber sozusagen in der Fraktion entscheidet sich alles. So, und das Letzte, und damit will ich schließen, für mich als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, da fragen ja immer alle, was das eigentlich ist, das wissen ja auch ganz viele Bürger nicht, die glauben immer, also ich glaube, die Union hat, glaube ich, 8 stellvertretende Fraktionsvorsitzende, wir haben 6 in der FDP, dass man quasi der Grüß August ist, wenn der Fraktionsvorsitzende nicht kann. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Sondern wir sind ja so eine Art, es ist ein bisschen vermessen, aber nur ein bisschen, so eine Art Abteilungsleiter in der Fraktion. Und das weiß keiner. Also keinem ist das klar. Und es gibt ja in der Ampel sozusagen mich auch nochmal in Grün und in Rot. Und wir drei müssen immer Probleme lösen. Wenn die sozusagen Fachpolitiker sich zerstritten haben, dann kommt das zu uns. Und in diesen Gesprächen ist die Fraktion natürlich mein wichtigstes Argument. Dann sage ich, lieber Konstantin von Notz, lieber Dirk Wiese, natürlich hast du recht. Natürlich, aber das kriege ich nicht durch die Fraktion. Und deswegen müssen wir das so machen, wie ich es sage. Und dann kommt der Kollege von der SPD und sagt, das mag sein, aber das kriege ich gar nicht durch die Fraktion. Und dann wird sozusagen irgendwie, muss der Kuchen dann größer gemacht werden und insofern ist die Fraktion und das dieser Kristallisationspunkt, ja. Also wir können das schon so machen, aber was meinst du, was ich morgen in der Fraktion erlebe? Das ist ein ganz wichtiger, sozusagen eine ganz wichtige Stütze. Und es gibt viele Journalisten, die vor der Fraktion stehen und hinterher fragen, Mensch, da soll sich ja XY zu Wort gemeldet haben und stimmt es etwa, dass das kritisch gesehen wurde? Also die Fraktionssitzung ist ganz wichtig und sie ist genau ein Stück Heimat, sie ist ein Stück Kristallisationspunkt und sie ist für viele von uns auch ein Argument.
Und Bundestagspräsidentin Bärbel Baas von der SPD bringt es dann noch wie folgt auf den Punkt.
Ich möchte einen Parlamentarier zu Wort kommen lassen, der in einem wissenschaftlich geführten Interview seine Fraktion so beschreibt, und ich zitiere, viele, viele verschiedene Menschen, viele Fachleute, viele interessante Menschen mit manchmal auch unterschiedlichen Sichtweisen, die sich dann heftig streiten, manchmal nicht auf einen Nenner kommen, aber das sind Konflikte, die auch in der Gesellschaft sind. Die muss man also austragen, Zitat Ende.
Wie sehen denn nun aber diese vielschichtigen Organisationen aus? Also wie arbeiten sie? Und hier muss man zunächst wissen, es gibt die sogenannte Fraktionsführung und wie diese aussieht, ist in den Geschäftsordnungen der Fraktionen festgehalten. Wie Danny Schindler jetzt auf Grundlage von Daten des SOPE-Projekts, des IPAL ausführt, haben sich die Führung und die GOs, also die Geschäftsordnungen, im Zeitverlauf gewandelt.
Führungsstrukturen wurden 1949 wie selbstverständlich geschaffen und auch im Sinne eines lernenden Systems weiterentwickelt. In aller Kürze kann man das am Beispiel der SPD-Fraktion illustrieren, die 1975 im Januar einen geschäftsführenden Vorstand schuf, im Kern bestehend aus Fraktionsvorsitz, Stellvertretung, parlamentarischer Geschäftsführung. Hintergrund war hier, dass der Vorstand, den man schon seit 1949 hatte, dass der um 50% angewachsen war auf 30 Personen und jetzt für die Entscheidungsvorbereitung eben nicht mehr optimal geeignet war. Der geschäftsführende Vorstand umfasste jetzt 10 Personen. Und so konnte die strategische Lenkung und auch die sachpolitische Koordination jedenfalls in einem allerersten Zugriff nun erfolgen durch eine kleinere, vertrauliche Kommunikation ausgerichtete Gruppe. Der Gesamtvorstand wurde allerdings dadurch nicht überflüssig, sondern er diente vielmehr als Integrationsinstrument, sondern auch die Heterogenität der Fraktion auch wieder zu spiegeln. Diese Diese kleinere Gruppe hatte sich aber auch schon vorher abgezeichnet. Und diese zweistufige Herausbildung der Leitungsstruktur hatte sich schon vorher abgezeichnet, weil es schon auch in den Wahlperioden zuvor eine sogenannte Vorsitzendenbesprechung gab, die sich vor dem Vorstand traf, in kleiner Runde und diesen vorbereitete. Und faktisch wurde diese kleinere Runde jetzt mit dem geschäftsführenden Vorstand formalisiert, auch machtpolitisch aufgewertet, verbunden mit einem Gewinn an Transparenz und letztlich auch an Effizienz. Ähnlich verlief die Entwicklung bei der Union, die ja 1980 dann einen geschäftsführenden Vorstand geschaffen hat. Aber auch hier gab es vorher schon informell eine kleinere Leitungsstruktur, den sogenannten Elverrat, der aber schon lange keine 11 Personen mehr umfasste. Also unter einer Barzel waren das schon 18 Personen, unter dem Fraktionsvorsitzenden Kohl hat man teilweise 25 Personen gezählt. Also auch hier bestand die Notwendigkeit einer Engführung der Leitungsstrukturen. Wenn wir auf die Statuten der Fraktion schauen, lohnt aber auch der Blick auf Führungskompetenzregeln, also Normen, die keine Leitungsstrukturen schaffen, sondern Rechte, Aufgaben, Einflusschancen zuweisen.
Fachlich differenzieren sich die Fraktionen dann in AGs, also Arbeitsgruppen. Wie diese arbeiten, erklärt Mark Gaddis von der University of Edinburgh.
Also die fachliche Arbeit der Fraktionen wird also in Arbeitsgruppen oder Arbeitskreisen geleistet, woraus sich kleinere Gruppen von Fachpolitikern innerhalb ihrer Fraktion bilden, um sich gegenseitig zu unterstützen und sich in ihrer Facharbeit und Kenntnis zu vertiefen. Diese Bereiche oder Fächer spiegeln sich mit Fachausschüssen des Bundestages ab. Das heißt also, man muss die Struktur und den Ablauf von AGs verstehen, um weitere parlamentarische Arbeit verstehen zu können. AGs treffen sich regelmäßig während Sitzungswochen des Bundestages. In diesen Meetings wird natürlich vieles organisiert und besprochen, wie zum Beispiel Ausschusstagesordnungen, aktuelle Debatten, die in den Medien geführt wird, oder wie man Initiativen der anderen Fraktionen umgehen könnte und sollte. In diesem Hinblick sind AGs sehr wichtig, weil hier die inhaltlichen Themen offen und ausführlich besprochen werden können. Oft mit Blick auf die verschiedenen Perspektiven des Wissens, die ich kurz am Anfang zusammengefasst habe. Das läuft in verschiedenen Konstellationen ab. Zum Beispiel individuelle Abgeordnete können Positionspapiere erstellen und dann besprechen, debattieren und verhandeln. Oder Arbeitsgruppen können Sachverständige einladen, die dann von Mitgliedern der AG befragt werden.
Armand Zorn von der SPD-Fraktion berichtet aus seiner Praxis als Abgeordneter, dass die Feinstruktur noch weiter geht als nur bis hinunter zu den AGs.
Ein Hinweis, den ich gerne noch hier mitgeben will, wenn es um das Thema Opening the Black Box geht, dann ist es die Frage, nicht nur, was passiert in den Arbeitsgruppen, sondern auch, was passiert in den Landesgruppen und was passiert in den Strömungen. Es gibt einige Fraktionen, die noch Strömungen haben, die sehr meinungsstark sind, die sehr eine wichtige Rolle spielen bei der Willensbildung. Bei uns in der SPD, das wissen Sie vielleicht, gibt es 3 Strömungen. Und ich kann sagen, in der Regel findet das so statt, dass es sehr viele Meetings gibt, wo wir uns teilweise sehr vertraulich, sehr kritisch, sehr kontrovers mit der Fraktionsführung austauschen, aber auch mit der Regierungsmannschaft austauschen und dort bestimmte Fragen, die am Ende in der Öffentlichkeit gar nicht auftreten, die am Ende in der Fraktion auch nicht mehr auftreten. Eine Fraktionssitzung mit 200 Abgeordneten, Sie können sich vorstellen, da kann man auch nicht über alle möglichen Themen so frei und so einfach und so offen diskutieren. Tut man das, was wir gelegentlich tun, steht es am nächsten Tag in der Zeitung. Also Strömungen spielen schon eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Meinung zu bilden, wenn es darum geht, bestimmte Debatten zu führen, wenn es aber auch darum geht, diese Kontroversen, die es da durchaus gibt, ein Stück weit zusammenzuführen und dafür zu sorgen, dass man am Ende ein einheitliches Bild oder zumindest zu einer einheitlichen Entscheidung kommt.
Besonders wichtig sind die Berichterstatter für spezifische Themen, die also auch in den Gesetzesvorbereitungsprozessen in Ministerien oder gar schon bei den Koalitionsverhandlungen mitwirken. Sven Siefkin von der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung führt dazu aus.
Diejenigen, die in den Fraktionen als Berichterstattende ernannt sind, festgelegt sind, die haben ja die Chance, in diesem gesamten Prozess frühzeitig einzugreifen. Und die sind empirisch auch da, das sehen wir in der Prozessaufnahme. Wenn wir uns die ministerielle Vorbereitung der Gesetzgebung anschauen, dann sehen wir, wo und wie hier die Berichterstatter, die Obleute in die Gespräche frühzeitig eingebaut sind und aufgenommen werden. Wo es teilweise auch formalisiert ist, dass die entsprechenden Referentenentwürfe an die Fraktionen gegeben werden. Und das ist alles einerseits formalisiert, andererseits aber auch informell geprägt. Aber es beginnt auch nicht in den Ministerien. Wir müssen zwei Schritte weitergehen und immer noch diese Ebene der Berichterstatter als Fachleute für das jeweilige Politikfeld im Kopf behalten. Denn wenn wir uns den Gesamtprozess anschauen, wo geht das Ganze eigentlich los? Das Ganze geht ja nicht im Ministerium los. Wir haben die Koalitionsverträge angesprochen. Im letzten Koalitionsvertrag 453 Einzelmaßnahmen, die da verabredet worden sind. 453 Einzelmaßnahmen. Wo kommen die eigentlich her? Und wer hat die verhandelt? Natürlich sitzen hier wieder die Fachexpertinnen und Fachexperten aus den Fraktionen drin. Herr Lammert hat gesagt, da sitzen auch andere drin. Stimmt, aber es ist dominiert von den Fraktionen, die hier diese Verhandlungen durchführen zu den Koalitionen.
Fraktionen haben also eine Führung und spezialisieren sich dann fachlich aus. Werner Jann warnt allerdings, dass diese Spezialisierung auch Probleme hervorrufen könnte.
Aber das hat Folgen, das ist meine These. Sozusagen diese ungemeine Spezialisierung, die man jetzt nicht einfach wegmachen kann, diese aus meiner Sicht durchgängige Spezialisierung durch Politikfelder, die hat eben Folgen. Also Spezialisierung überall, auch so, nicht, also ist auch banal alles. Wichtige Probleme halten sich nicht an unsere Ressorts, sondern zentrale Probleme der aktuellen Politik sind eben ressortübergreifend, ebenenübergreifend, zeitübergreifend, akteurübergreifend, also was weiß ich, Klima sowieso, Flüchtlinge, Migration, innere Sicherheit, sozusagen die Policy-Forschung hat dafür auch keine Lösung, sie hat aber einen schönen Begriff, das sind Wicked Problems, nicht vertrackte Probleme, aber ja, es macht ja Sinn, sich damit zu beschäftigen und zu sagen, so, sozusagen, also wie müssen wir eigentlich organisiert sein, damit wir zur Koordination dieser vertrackten Probleme irgendwas beitragen.
Aus der Praxis berichtend erklärt Konstantin Kuhle, warum diese Spezialisierung zum einen notwendig ist und warum sie in der Praxis auch gar nicht so dramatisch ist.
Alle Mitglieder des Deutschen Bundestages, wirklich bis auf ganz wenige Ausnahmen, sind Fachpolitiker. Und es ist noch viel, also die sozusagen Versäulung und Einteilung in einzelne Abgeordnete, die ist noch viel krasser, als sie es eigentlich dargestellt haben. Und das muss auch so sein. Das ist ganz wichtig, dass man den Leuten, ich bin stellvertretender Fraktionsvorsitzender, ganz konkret sagt, dass sie nicht nur für abstrakte Innenpolitik, sondern für das Meldewesen zuständig sind. Dann können die sich da mit den Verbänden treffen, dann können die da die Gesetzgebungs-, dann wissen die, wann sie reden. Also das ist ganz wichtig, ja, dass es sozusagen dieses Berichterstatterwesen gibt. Und mir scheint leider das Berichterstatterwesen im Deutschen Bundestag nicht in der Wissenschaft, wohl aber in der Öffentlichkeit komplett unterbelichtet. Niemand weiß das. Kein Schwein weiß das. Wir kriegen jeden Tag, also jeder Abgeordnete kriegt jeden Tag sehr viele E-Mails und ein sehr großer Teil davon sind dieselben E-Mails. Also ganz viele Abgeordnete kriegen jeden Tag dieselben E-Mails. Und davon können sie, ich spitze es etwas zu, aber jede dieser E-Mails in die Tonne kloppen, die nicht beim zuständigen Berichterstatter landet. Jede. Warum ist das so? Weil in der Fraktion die Antwort auf solche Sammel-E-Mails durch den zuständigen Berichterstatter erfolgt. Ich bin zum Beispiel der Berichterstatter der FDP-Fraktion für das öffentliche Dienstrecht. Jede beamtenrechtliche Anfrage an jedes Mitglied der FDP-Fraktion wird durch mich beantwortet. Es ist also sozusagen gar nicht, es nützt nichts, die anderen 91 Abgeordneten zum Beamtenrecht anzufragen, weil das am Ende alles immer bei mir landet. Aber wenn ich eine wasserrechtliche Anfrage bekomme, dann landet das beim Kollegen Al-Hallak aus dem Umweltausschuss, weil der sozusagen fürs Wasser zuständig ist, weiß ich sogar. Ja? Also das muss so sein. Und deswegen ist das sozusagen, also muss man in der Öffentlichkeit viel stärker über das Berichterstatterwesen sprechen. Nur eines, lieber Herr Jann, kann sich kein Abgeordneter erlauben. Keiner. Und das ist, im Wahlkreis oder im eigenen Landesverband Fachpolitiker zu sein. Sobald Sie die Grenzen zu Ihrem Bundesland oder zu Ihrem Wahlkreis überschritten haben, ist es damit vorbei. Und deswegen ist es auch nicht so schlimm, dass wir Berichterstatter sind. Aber wenn ich beim Kreisparteitag der FDP Göttingen-Osterode, wo ich Kreisvorsitzender bin, wenn ich da sage oder am Marktplatz angesprochen werde von Leuten oder bei einer Podiumsdiskussion im Wahlkreis eingeladen werde von einem Sozialverband, was gar nicht mein Thema ist, und ich würde sagen, gehe ich nicht hin, das mache ich gar nicht, die würden sagen, ich verschaukel die. Ja, also sobald sie zu Hause sind, sind sie kein Fachpolitiker mehr, sondern dann sind sie alles, für alles zuständig und für alles verantwortlich. Deswegen ist das gar nicht so schlimm.
Martin Morlock von der Heinrich-Heine-Universität stellt dann noch einen anderen interessanten Zusammenhang her, nämlich zwischen Spezialisierung und dem meist fraktionseinheitlichen Abstimmungsverhalten.
Ich habe das Glück, neben Herrn C. zu sitzen. Und der hat mal gesagt, Fraktionen sind Spezialistenvereinigungen auf Gegenseitigkeit. Wenn ich halbwegs vernünftig Politik machen will, muss ich mich spezialisieren auf ein, zwei Gebiete. Die Welt ist zu kompliziert. Und zu sagen, ich verlasse mich auf mein Gewissen, der göttliche Funke hilft eben nicht bei der Berechnung der Rentenformel und bei anderem. Und insofern ist es fast unausweichlich, dass ein Abgeordneter, der seine Arbeit ernst nimmt, von einigem viel und von sehr, sehr vielem wenig bis gar nichts versteht. Und wenn es zur Abstimmung kommt, was macht er dann? Er fragt natürlich den Kollegen aus der gleichen Partei, aus der gleichen Fraktion, weil er annimmt, das ist ein halbwegs vernünftiger Mensch mit gleichen politischen Grundüberzeugungen. Und insofern ist die Gleichsinnigkeit der Abstimmung nicht Zwang oder Disziplin geschuldet, sondern in den allermeisten Fällen der Tatsache, dass man keine Ahnung hat, wie man eigentlich abstimmen soll in diesen Fällen.
Und damit weist Herr Morlock auf eine generelle Problemstellung bezüglich des Verhältnisses von Fraktionen und den einzelnen Abgeordneten hin, den sogenannten Fraktionszwang oder mitunter sogenannten Fraktionszwang, den auch Bärbel Baas thematisiert.
Es gibt ein sicheres Mittel, in geselliger Runde sehr viel Beifall zu bekommen. Fordern Sie die Abschaffung des Fraktionszwanges. Und das fordern, haben Sie sofort einen Applaus. Solange Sie allerdings nicht in einer Runde mit Parlamentsexpertinnen und Experten sitzen, die Ihnen große Zustimmung vermutlich so in dem Maße nicht zusichern. Eine Umfrage hat einmal ergeben, 77% der Befragten finden, dass Abgeordnete ihren persönlichen Standpunkt vertreten sollten. Auch gegen die Linie ihrer Fraktion. Die Umfrage ist zwar aus 2015, also schon ein paar Jahre alt, aber mein Eindruck ist, dass sie an der Aktualität nichts eingebüßt hat. Also Amon Zorn weiß das, wenn man im persönlichen Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern immer hört, ne, muss mal gegen die Fraktion und so. Die Menschen wünschen sich das, dass ihre Abgeordneten natürlich nur ihren eigenen Überzeugungen folgen, wobei ich sagen will, das tun wir, unabhängig von Fraktionen oder nicht. Auch die Medien lieben das Bild der tapferen Abweichlerin oder des aufrichtigen Rebellen, die mit ihrem Gewissen ringen und sich als David gegen Goliath übermächtigen Fraktionsführung entgegenstellen. Gleichzeitig stören sich aber viele Menschen an offen ausgetragenem Streit. Das ist irgendwie ein Widerspruch. Und wünschen sich von der Politik, dass sie schnell und in großer Einigkeit zu perfekten Lösungen kommen. Was leider zu wenig gesehen wird, es sind genau die Fraktionen, die in diesem Spannungsfeld agieren. Zwischen freien Mandatsträgern auf der einen Seite und der Notwendigkeit eines mehrheitsfähigen Kompromisses auf der anderen.
Melanie Walter-Rock von der Universität Regensburg greift dieses Bild auf und betont, dass es trotzdem mitunter wichtig sei, aus den Fraktionszwängen in Anführungszeichen auszubrechen.
Aber auch wichtige politische Sachthemen wie Migration oder auch der Stand ihres neuen Bundestages wurde ja auch ohne Fraktionszwang gemacht. Also es sind die wenigen Möglichkeiten, wo der Bürger mal wahrnimmt, da ist nicht die Fraktionsdisziplin, es gibt keinen Fraktionszwang, es gibt wichtige Themen und die werden dann tatsächlich öffentlich auch ausgetragen im politischen Bundestag. Und das ist auch wichtig für die Bürger, die müssen es auch mal erleben, weil das hat Herr Gule ja gerade auch manifestiert. Es ist dann doch eher im Geheimen, ist es wirklich ein Arkanbereich, ist es eine Arkanpolitik? Das wäre nicht gut für die Akzeptanz des politischen Systems, weil die Leute wollen Transparenz, die wollen erfahren, was sie hier tun. Und das muss man natürlich mehr machen, das hat Herr Patzelt natürlich auch gesagt. Sie machen es inzwischen wirklich sehr professionell. Also sie sind alle in den Netzen, sie kommunizieren mit ihren Wählern und Gewählten, sind die Repräsentanten der Wählerinnen, man kann ihnen direkt zurückspielen. Aber in der Öffentlichkeit kommen tatsächlich zu wenig Debatten auch an. Das, was tatsächlich übertragen wird aus dem Deutschen Bundestag, ist oft etwas, was die Leute erschaudern lässt, wo sie sagen, das sind doch gar nicht, die Leute, die wir da hingeschickt haben. Was erzählen die eigentlich? Wir haben sie doch für etwas anderes gewählt. Ich glaube, es ist sehr wichtig und sehr sympathisch, dass man zwischendurch mal ausbricht. Deswegen möchte ich Sie heute auch ermutigen, und das wäre mein Diskussionsbeitrag, seien Sie wieder stärker, selbstbewusster, auch wenn es wehtut, wenn Sie sich mit Ihrer Fraktion streiten müssen. Herr Lammert hat es vorhin schön gesagt, es ist kein leichter Prozess, aber er ist wichtig. Er ist wichtig für Ihr Haus, es ist wichtig für die Innovation. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Akzeptanz wieder erfahren für die Menschen, die hier diese harte Arbeit leisten.
Frau Walter-Rock nimmt hier also Bezug auf Norbert Lammert, der in seinem Beitrag einige praktische Beispiele genannt hat und aufgezählt hat, wie das Verhältnis zwischen einzelnen Abgeordneten und Fraktionen in der Praxis belastet sein kann.
Manche von Ihnen werden den viel zitierten Satz aus der laufenden Legislaturperiode mitbekommen haben, wo bei einem genau solchen Vorgang ein real existierender Fraktionsvorsitzender einer Kollegin, die sich in einer Migrationsfrage erdreistet hatte, nicht mit der eigenen Fraktion zu stimmen, sondern sich vorsichtig der Stimme zu enthalten und öffentlich zu begründen, warum, mit der schlichten Frage begegnete: Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Das macht beinahe hinreichend das tatsächliche Verhältnis zwischen dem einzelnen Abgeordneten und den Fraktionen deutlich. Das schlägt sich im Übrigen an vielen Stellen nieder. Also mit Blick auf die begrenzte Zeit ersparen Sie mir, dass ich jetzt jeweils vortrage, warum ich dafür nun wiederum auch Verständnis habe. Also es ist ja nicht so, als fände man dafür nicht auch wieder vernünftige, jedenfalls nachvollziehbare Begründungen. Ich will nur, nachdem mir die Beschreibung des Fraktionenparlamentes beinahe eine Spur zu gemütlich ausgefallen war, verdeutlichen, ganz so gemütlich ist es nicht, jedenfalls nicht immer, und manchmal ist die Auseinandersetzung auch sehr handfest. Das dritte Beispiel, das Herr Oberreuther ja schon angesprochen hat, war die legendäre Auseinandersetzung, wer darüber eigentlich bestimmt, wer im Bundestag redet. Da hatte sich auch über Jahrzehnte hinweg eine Praxis etabliert, die jenseits aller fixierten Regelungen das faktische Rederecht bei den Fraktionsführungen ansiedelte und nicht beim einzelnen Abgeordneten. Und als es insbesondere damals in den Auseinandersetzungen in der Euro-Krise und die Griechenland-Hilfspakete ja in beinahe allen Fraktionen starke Minderheitsmeinungen gegen die jeweiligen dominierenden Fraktionsmehrheiten gab, gab es ein genauso plausibles Interesse, dieser Abgeordneten zu Wort zu kommen, wie es ein plausibles Interesse der Fraktionen gab, nicht kenntlich werden zu lassen, dass es neben der eigenen öffentlich vertretenen Auffassung in der eigenen Truppe auch andere gab. So, und ich habe das ja in dem Zwischenruf schon deutlich gemacht. Ich habe dann nach meinem Parlamentsverständnis, Verfassungsverständnis auch, eigentlich ohne größere intellektuellen Aufwand, gesagt, selbstverständlich reden die. Und es sind buchstäblich alle Fraktionsvorsitzenden bei mir aufmarschiert. Und haben gesagt, Herr Präsident, das machen Sie kein zweites Mal mit uns. Ich habe gesagt, dann müsst ihr einen anderen Parlamentspräsidenten wählen. Ich mache es ganz sicher bei jeder ähnlichen Gelegenheit genauso. Das ist, glaube ich, inzwischen durch, das Thema, würde heute nicht mehr streitig gestellt. Aber es zeigt, wie sich dann eben auch in der Realität sozusagen eines arbeitenden Parlaments Gewichte zunächst mal geltend machen und im günstigen Fall vielleicht auch verschoben werden können. Das Grundgesetz denkt den Parlamentarismus vom Abgeordneten her. Und in der Verfassungswirklichkeit dominieren die Fraktionen.
Auch wenn das Bundesverfassungsgericht bislang zu dem eben besprochenen Spannungsfeld, also einzelner Abgeordneter versus Fraktion, weitgehend schweigt, prognostiziert Horst Risse dennoch:
Insgesamt sind immer wieder Bemühungen der Fraktionsführungen zu beobachten, die Parlamentsarbeit möglichst effizient zu betreiben. Daraus können sich Reibungen mit den Rechten der einzelnen Abgeordneten ergeben. Da das Grundgesetz, wie auch das Bundesverfassungsgericht, das Parlament vom einzelnen Abgeordneten her sieht, könnte sich hier zukünftig vermehrt Gegenwind aus Karlsruhe ergeben.
Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings in der sogenannten Wippesaal-Entscheidung zumindest die Rechte des einzelnen fraktionslosen Abgeordneten, also von Abgeordneten, die keiner Fraktion angehören, herausgearbeitet, wie Martin Morlock erläutert.
Sogenannte Wippesaal-Entscheidung. Da gab es einen grünen Abgeordneten, der, ich glaube, darf man mit Fug sagen, etwas schräg war, eine Außenseiterrolle auch in seiner Fraktion hatte, und der wurde aus der Fraktion ausgeschlossen. Und er sagte nun, ich will als einzelner Abgeordneter die gleichen Rechte haben, wie diejenigen, die in der Fraktion sind. Ich will auch in der ersten Reihe sitzen. Wie das geht bei allen Abgeordneten, das ist mir merkwürdig. Zwischendurch gesagt, die SPD, wenn ich das richtig sehe, sitzt nach Alphabet im Parlament. Von den Großköpfen vorne mal abgesehen. Und da hat sich einmal der Abgeordnete Zwiesel beklagt, dass er immer hinten sitzen müsse. Daraufhin sagte Wehner zu ihm, Arschloch, Sie hätten Arschloch heißen müssen. was ich damit sagen will, also alle in der ersten Reihe sitzen geht nicht. Aber dieser Außenseiter Wippesaal hat doch den Augenmerk darauf gerichtet, dass auch fraktionslose Abgeordnete vorkommen können und nicht völlig rechtlos sein können.
Astrid Kuhn, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Wissenschaft und Demokratie, mahnt, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dabei durchaus kritisch zu sehen ist.
Ich bin da etwas weniger optimistisch, was die Verfassungsrechtsprechung angeht, denn ja, das Bundesverfassungsgericht hat erstmal von außen gesehen die Parlamente und die Fraktionen da gestärkt. Aber wenn wir ein bisschen genauer hingucken, dann sehen wir eben auch, dass es uns auch ein paar kleine Eier mit ins Nest gelegt hat. Wenn wir beispielsweise an das Prinzip der innerparlamentarischen Repräsentativität denken, also wie weitgehend, wie tiefgreifend sollen eigentlich die verschiedenen politischen Interessen im Parlament vertreten werden, dann muss ich sagen, hat es sich sehr stark an der Gleichheit orientiert, sehr stark abgeleitet von der Wahlgleichheit, gesagt, Proportionalität, Repräsentativität muss ein sehr, sehr starker Faktor sein im Bundestag. Und das wird sicherlich immer schwieriger durchzusetzen sein. Wir sehen das jetzt auch wieder im Thüringer Landtag. Da wird auch wieder die Debatte darüber sein, nach welchen Verrechnungsverfahren werden die Ausschüsse besetzt. Und natürlich auch die verfassungsrechtliche Judikatur selbst bei allen den Ausführungen und Begründungen und Erklärungen zu den Fraktionen und wie der politische Prozess funktioniert, gibt es ja auch gewisse Vorfestlegungen des Bundesverfassungsgerichts, die dann wiederum die Handlungsfähigkeit der Fraktionen einschränken. Also es gibt für mich so ein paar typische Formulierungen oder Topoi, die das Gericht da benutzt hat. Das ist neben der gleichen Mitwirkungsbefugnis, die ich gerade schon genannt habe, auch zum Beispiel dieser relativ neue, seit 2016 ins Gespräch gebrachte Topos der effektiven Oppositionsarbeit. Auf der einen Seite hat man eben den Oppositionsfraktionen dieses spezielle Recht nicht zugebilligt, sondern den einzelnen Abgeordneten bzw. den Minderheiten natürlich. Nichtsdestotrotz findet man in der Begründung den Begriff effektive Oppositionsarbeit so. Und man wird sich am Ende fragen müssen, was bedeutet das eigentlich? Und wenn das Bundesverfassungsgericht das aufgeschrieben hat, dann wird es auch in zukünftigen Entscheidungen und Begründungen Anwendung finden und dann wird man das ausdifferenzieren müssen oder begründen müssen. Oder jetzt ganz kürzlich in der Entscheidung letzten Monat, eine faire und loyale Anwendung einer Geschäftsordnung. Was ist das eigentlich? Und wer soll das am Ende? Wer soll das am Ende dann eigentlich entscheiden? Ja, die Verfahren und die Urteile, die das Gericht noch fällen wird, aufgrund der Anträge, die da ja wahrscheinlich kommen werden in der Zukunft, ist eben die Frage, wie werden dann diese kleinen Eier, die uns da ins Nest gelegt werden, wie werden die aufgelöst werden? Und da bin ich noch ganz gespannt.
Ob die mitunter korportierte Stärkung des einzelnen Abgeordneten auch praktisch umsetzbar ist, bleibt indessen fraglich. Susanne Schüttemeier führt im Folgenden aus, dass es auch seitens der Fraktionen Anläufe gab, dem einzelnen Abgeordneten mehr Freiheiten im Verhältnis zur Fraktion einzuräumen.
Und das war dann prägend. Und ich will Ihnen jetzt nicht die Geschichte der Organisation der Bundestagsfraktionen nacherzählen. Denny Schindler hat ja schon einige Stationen genannt. Nur als Quintessenz. Es hat an verschiedenen Stellen, zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Fraktionen Versuche gegeben, den einzelnen Abgeordneten dann wieder unabhängiger zu machen, mehr in den Mittelpunkt zu stellen, ihm mehr Chancen einzuräumen gegenüber dieser ach so übermächtigen Fraktion. Das endete regelmäßig darin, dass diese Abgeordneten selbst die Geschäftsordnung wieder änderten. Das können Sie 1969 besichtigen, das können Sie 1980 besichtigen, Sie können es überall wieder besichtigen, in der Geschichte der Bundesrepublik. Das ist alles sehr eng damit verwoben, was ich am Anfang im ersten Satz sagte. Der Bundestag musste ein problemlösendes Parlament vom ersten Tag an sein. Und die Westdeutschen machten in den ersten 20 Jahren ihrer politischen Erfahrung in der Bundesrepublik, oder sie machten da die Erfahrung in den 20 Jahren, dass diese parlamentarische Demokratie ihr Leben verbesserte. Mhm.
Damit Fraktionen effektiv arbeiten können und Probleme lösen können, müssen sie diese internen Spannungen durch Kompromisse und Konsens in irgendeiner Form lösen. Und wie sehr die Arbeitsteilung, die Spezialisierung dafür unerlässlich sind, führt Armand Zorn aus der praktischen Perspektive aus.
Damit will ich auch deutlich machen, dass man als Abgeordneter unmöglicherweise überall zeitgleich sein kann, dass man sich auch nicht in allen Themen so tief einarbeiten kann und dass man ein Stück weit auch auf die Expertise der Kolleginnen und Kollegen angewiesen ist. Und eine gute Fraktion schafft das auch und sorgt dafür, dass man in einer Legislaturperiode nicht allzu oft gegen die Fraktion stimmen muss. Wenn man jede zweite Sitzungswoche darüber nachdenkt, ob man beim Gesetz zustimmen kann, ja oder nein, dann sollte man sich vielleicht fragen, ob man da in der Fraktion noch gut aufgehoben ist. Also von daher finde ich eigentlich, diese Fraktionsgemeinschaft ist etwas, was uns auszeichnet und was dafür sorgt, dass am Ende die Qualität der Gesetzgebung meines Erachtens auch ein Stück weit besser ist.
Fraktionen existieren also in einer ganzen Reihe von Widersprüchen. Sie sind Vereinigungen von Spezialisten, die nach außen als Generalisten auftreten müssen. Sie sind nicht Partei, aber trotzdem eng mit der Partei, mit ihrer jeweiligen Partei verbandelt. Und sie sind Zusammenschlüsse einzelner Abgeordneter, die wiederum alle über ein freies Mandat verfügen und die als Fraktionsgemeinschaft zusammen effektiv Probleme lösen müssen. Und nur wenn man diese Ambivalenzen, diese Widersprüche auch tatsächlich erkennt, dann kann man auch die parlamentarische Arbeit besser verstehen. Und genau das macht unter anderem eben auch die Parlamentarismusforschung so spannend. Und über die sagt Werner Patzelt abschließend noch richtigerweise,
dass, wenn wir vom Parlamentarismus reden, wir um Gottes Willen nicht nur an Parlamente denken dürfen. Parlamentarismusforschung ist nicht das Studium von Parlamenten allein, sondern auch das Studium ihres ganzen Umfeldes.
Und mit diesem Schlusswort verabschieden wir uns aus dieser Folge und bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr und sie konntet etwas mitnehmen und euch für die Arbeit von Fraktionen begeistern. In der nächsten Folge geht es dann um Fraktionen im internationalen Vergleich. Und wie immer freuen wir uns über Feedback an info@ipal.de oder über X, vormals Twitter, unter dem Handle i-pal. Bis zum nächsten Mal.